Ja, ich darf euch nochmal herzlich begrüßen und ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein, mit meiner Frau zusammen. Und wir haben das so ein bisschen genutzt, meine Schwester noch besucht gestern und so hatten wir heute Morgen nicht ganz so eine weite Anreise. Das war also richtig schön. Erstmal herzliche Grüße von unseren Geschwistern zu Hause aus der Versammlung in Dorsten-Wulfen. Wir sind nicht ganz so viel wie ihr, also da reichen vorne die ersten 4 Reihen so ungefähr, sage ich mal, so zwischen 20 und 30 Geschwister plus Kinder. Aber die Geschwister tragen mir immer wieder Grüße auf, dass ich die weitergeben darf an die Gemeinden, wo ich dann auch unterwegs mal sein kann. Ja, das vielleicht vorneweg. Habt ihr das Lied gerade eben ganz bewusst mitgesungen? Jesus, wir sehen auf dich. Und Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Und im ersten Lied, in der ersten Strophe heißt es dann, deine Liebe, die will uns verändern. Brauche ich Veränderung? Ich möchte euch mitnehmen auf eine Begebenheit oder zu einer Begebenheit mit dem Herrn Jesus. Und zwar aus dem 2. Kapitel im Johannesevangelium. Und es ist, denke ich, vielleicht ganz interessant. Da denkst du auf den ersten Blick, oh, ist das denn Liebe, die Jesus da den Menschen zeigt? Schauen wir uns das einfach mal an und lesen erstmal den Bibeltext aus dem 2. Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 2 ab Vers 12. Da heißt es, danach aber ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand dort im Tempel die Ochsen- und Schaf- und Taubenverkäufer, und die Wechsler saßen dort. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier und macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Nun, die Juden antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dieses tust? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Nun er sprach dann von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war am Passa auf dem Feste, da glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Soweit mal dieser Abschnitt aus der Bibel. Eine vielen vielleicht bekannte Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesus. Und wie ich diesen Text ausgearbeitet habe vor einigen Wochen schon, da dachte ich, da steckt doch einiges drin, was auch mein persönliches Leben heute im Jahre 2025 eigentlich genau betrifft. Deshalb ist es, denke ich, gut, dass wir einfach mal so der Reihe nach diesen Text durchgehen. Das fängt schon mit einer interessanten Bemerkung in Vers 12 an. Danach ging er mit seiner Mutter und seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab. Das heißt, hier findet ein Ortswechsel statt. Nun, das kommt in unserem Leben, auch in meinem Leben, na gut, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber es gab immer wieder so Situationen, wo ein Ortswechsel anstand. Ja, das fing schon in jungen Jahren an. Ich bin schon mit 18 von zu Hause weg zum Studium und so weiter, tief ins Bayernland runtergegangen, fast in Österreich unten an der Ecke studiert. Und dann weitere Veränderungen nach dem Studium, dann ging es erstmal nochmal kurz nach Hause, dann ging es ins Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Also man wechselt ab und zu in seinem Leben den Standort und das war bei dem Herrn Jesus auch so. Jetzt kurz zu sagen, das ist ganz, ganz normal. Was ist da Besonderes dran? Schauen wir mal hin. Das ist durchaus etwas Besonderes, denn das wird schon im Alten Testament angekündigt. Der Matthäus geht in seinem Evangelium da viel näher drauf ein und schreibt in Matthäus 4, Vers 13, und er, der Herr Jesus, verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa, der Nationen, das Volk, das in der Finsternis ist, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und im Schatten des Todes sitzen, Licht ist ihnen aufgegangen. Das heißt, dieser Umzug des Herrn Jesus wurde im Alten Testament schon angekündigt. Und das finde ich faszinierend. Hier erfüllt sich etwas. Nicht, dass der Jesus so in seinem Leben wahrscheinlich gedacht hatte, oh Moment, der Jesaja hat das aufgeschrieben, jetzt muss ich das tun. Nein, das war einfach sein ganz normale Wegführung, die Gott, der Vater im Himmel, ihn geführt hat. Und damit bewahrheitet sich das, was in der Bibel steht, im Alten Testament, wird jetzt Realität. Ich glaube, diese kleine, ganz eigentlich unscheinbare Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesus, dass er umgezogen ist nach Kapernaum für eine kurze Zeit, wie es hier auch beschrieben wird, möchte unser Vertrauen in Gottes Wort stärken. Gottes Wort ist total zuverlässig. Was viele hundert Jahre vorher gesagt worden ist, tritt da in Erfüllung. Und das sehen wir an vielen anderen Beispielen auch. Wir werden gleich noch ein Beispiel davon sehen. Dann geht es weiter in dieser Geschichte. Und dann wird uns davon berichtet, dass dann etwas anstand, ein Fest. Vielleicht vorher noch den kurzen Gedanken. Jetzt könnte man vielleicht sagen, weil das werden wir nachher in dem Text auch nochmal entdecken, das muss doch für die Menschen, die in Kapernaum wohnten, eine besondere Situation gewesen sein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wohnt jetzt bei uns im Dorf. Ich in seiner Nachbarschaft. Nee, die Menschen hat das eigentlich gar nicht interessiert. Merken wir, wie aktuell das auch heute ist, Menschen interessieren sich nicht mehr für Jesus. Das war aber damals schon so. Und das machte den Herrn Jesus total traurig, weil sein ursprünglicher oder sein erster Auftrag war ja, dass er zu seinem Volk kommt und es zur Buße führen möchte. Das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes. Das war zunächst der Fokus des Auftrages, den der Herr Jesus hatte, als er Mensch wurde. Und jetzt kam er da in diese Gegend, das ist ja eine wunderschöne Gegend in Kapernaum, da an dem See Genezareth, also da kann man es gut aushalten, aber die Leute interessierten sich nicht weiter für ihn. Und auch das wird in der Bibel ganz deutlich schon kritisiert. Auch der Matthäus geht da näher drauf ein und sagt im Kapitel 11, Matthäus 11, Vers 2, und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Nein, in die Hölle musst du hinunter. Und wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Und dann heißt es weiter, ich sage euch, es wird Sodom am Tage des Gerichts erträglicher gehen als dir. Also, der Jesus lebte dort in Kapernaum, zwischen den Menschen. Er tat Wunder offensichtlich, aber die Menschen glaubten ihm nicht. Irgendwie muss das für den Jesus auch so, ja, das muss sein Herz schwer gemacht haben. Denn er hat sich alle Mühe gegeben, den Menschen etwas von der Liebe Gottes mitzuteilen. Durch sein Wirken, durch sein Dasein, durch sein Leben in der Umgebung dieser Menschen. Und die Menschen hat es nicht interessiert. Sie lebten weiter in ihrem alten Leben und öffneten sich nicht der Gnade Gottes. Kennen wir vielleicht auch. Wir sind oft unterwegs und verkündigen anderen Menschen das Evangelium, sei es in unserer persönlichen Umgebung, in der Nachbarschaft oder sei es an unserem Arbeitsplatz oder als Gemeinde mit Buseinsätzen und so weiter. Und manchmal fragt man sich, wo ist das Ergebnis? Aber das ist nichts Neues. Das hat der Herr Jesus wirklich live miterlebt. Und er war tief traurig und es ist erschreckend eigentlich, das Urteil, dass der Heilige Geist dem Matthäus aufgegeben hat, hier aufzuschreiben über diese Ortschaften dort in Kapernaum, dass es dafür keine Entschuldigung geben wird. Dass in dem Gericht Gottes, das kommen wird, auch die Menschen, die damals in der Nachbarschaft vom Herrn Jesus gelebt haben, sich nicht mehr entschuldigen können, weil sie diese Chance der Umkehr versäumt haben. Also das ist so ganz am Anfang dieses Ereignisses und dann, wie gesagt, geht es weiter zu einem Fest, das Passafest. Vers 13 heißt es, dass es da dieses Fest jetzt kam Und da muss man einfach zu wissen, ich weiß nicht, wie weit ihr alle in der Bibel so drin seid, also das Passafest ist ja aus dem Alten Testament entstanden. Damals, als das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten von Gott rausgeführt wurde, aus der Sklaverei, da war diese letzte Plage ja, dass die Erstgeburt im Lande sterben sollte oder getötet werden sollte. Und dass nur da, wo dieses Passahlamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen worden ist, der Gerichtsengel, der Würgeengel vorbeigegangen ist und dort die Erstgeburt überlebt hatte. Und aufgrund dessen hatte Gott angeordnet, da müsst ihr euch immer und immer wieder dran erinnern und ihr sollt einmal im Jahr dieses Passafest feiern. Das kann man in 2. Mose 12 nachlesen. Da ist das von Gott so vorgegeben worden seinem Volk, dass sie dieses Fest feiern sollten. Und das war jetzt dran im Jahresablauf. Und für den Herrn Jesus war es klar, da gehen wir jetzt nach Jerusalem, um den Wunsch Gottes zu erfüllen, dieses Passafest zu feiern. Und dann muss man schauen, dass zu dem Passafest war es ja auch angeordnet, dass Opfertiere gebracht wurden. Und der Jesus kommt jetzt in den Tempel rein und sieht, was da los ist. Das sieht aus wie auf dem Marktplatz. Also nicht mehr wie so ein Gotteshaus, wie ein Versammlungshaus oder so etwas, sondern da war ein Treiben wie auf dem Marktplatz. Das war an sich vielleicht gar nicht so verkehrt, sondern das ist ja auch, ich sag mal rein von der Pragmatik her zu verstehen, wenn die Menschen aus dem Norden oder aus dem Süden Israels nach Jerusalem gezogen sind, um dort Opfer zu vollbringen, die konnten ja den Ochsen oder das Schaf oder das Lamm, was sie opfern wollten, nicht da hunderte Kilometer hinter sich herziehen. Das hätte das Tier vielleicht gar nicht überlebt. Also war es doch ganz logisch, dass man dort in Jerusalem eine Geschäftsstelle aufgebaut hat, wo mit den Tieren gehandelt wurde, wo man sich ein Tier kaufen konnte, um dieses Tier zu opfern. Warum das ausgerechnet im Tempel dann geschehen musste, ist eine andere Frage. Aber das war also, wie gesagt, von dem eigentlichen Gedanken her eigentlich eine gute pragmatische Lösung. Doch jetzt wird es hier interessant. Der Jesus sieht das, was dort im Hause seines Vaters, in seiner Wohnstätte sozusagen auf Erden, was da los ist. Da war der reine Kommerz. Da ging es drunter und drüber, da wurde gehandelt, wahrscheinlich auch noch gefeilscht oder sonst etwas. Und er fängt an, hier zu agieren. Und stellt fest, so kann es doch nicht in meinem Hause zugehen. Interessant ist aber im Anfang dieses Vers 13 noch der Hinweis, dass er gekommen war, um das Passafest der Juden zu feiern. Kann man so einfach drüber weglesen. Wenn du dich aber im Alten Testament mit dem Passafest beschäftigst, steht dort etwas anderes, eine andere Bezeichnung. Da steht das Passafest des Herrn. Und das ist vielleicht schon jetzt dieser Unterschied. Hier steht das Passafest der Juden und eigentlich war es das Passafest des Herrn. Und hier ist vielleicht die Ursache darin, dass das so ausgeartet ist, auch mit diesem Handel der Tiere und mit den Geldwechslern und so weiter. Es war einfach nur noch eine Traditionsveranstaltung geworden. Die Menschen sind nicht mehr dabei gewesen mit ihrem Herzen, um Gott die Ehre zu geben, was an diesem Passafest eigentlich üblich sein sollte oder der Grund sein sollte. Es war eine reine Tradition und die Prioritäten haben sich also ganz offensichtlich hier verschoben. Der Jesus kommt in seinen Tempel, in die Wohnung Gottes auf Erden. Und dieser Tempel war ja ein fantastisches Gebäude, ein schönes Gebäude, ein hochwertiges Gebäude. Das ist interessant, wenn wir die Beschreibung, wie der Tempel gebaut worden ist, was da alles, sage ich mal, für Materialien verwendet worden sind, wie die Kunsthandwerker sich mit eingebracht haben, um diesen Bau schön zu machen. Und von außen war der nach wie vor sehr schön, attraktiv, vielleicht sogar so eine Art Touristenziel. Aber innerlich war etwas nicht in Ordnung in diesem Tempel. Wie gesagt, da ging es drunter und drüber. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Der Johannes beschreibt den Herrn Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, als den Herrn der Herrlichkeit. Als die Person, die die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes widerspiegelte. Und dieser Herr der Herrlichkeit kommt jetzt in diesen herrlichen Tempel, der ursprünglich mit sehr viel Einsatz und mit sehr viel guten Materialien, schönen Materialien gebaut worden ist und stellt fest, dieser Tempel ist verunstaltet. Der Tempel ist nur noch auf Kommerz ausgerichtet. Das war einfach nur noch ein Gebäude, ja, man ging hin zum Opfern, aber auch das Opfern und so weiter, das war einfach nur noch so eine Gewohnheitsgeschichte. man macht es halt als frommer Jude, so, ja. Auch hier, glaube ich, sehen wir viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Die Leute, die noch zu Gottesdiensten gehen, gehen vielleicht an Weihnachten oder Ostern dahin, weil es einfach, ja, zur Tradition dieses Festes gehört. Aber man ist eigentlich mit dem Herzen nicht mehr ganz dabei. Und ich will jetzt nicht nur auf die gucken, die so vielleicht zweimal im Jahr zur Kirche gehen, sondern ich sage es ganz bewusst auch so, wie sieht es denn in unseren Gemeinden aus? Sind wir wirklich, wenn wir sonntags zu Gottesdienst gehen, mit ganzem Herzen dabei oder ist es einfach auch nur so eine Gewohnheit? Ja, das, ich mache es seit klein auf, Sonntag für Sonntag. Ja. Aber bin ich dann wirklich noch wirklich mit meinen Gedanken tief dabei und denke an den Herrn Jesus? Er ist heute hier gegenwärtig, in seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Bin ich mir dessen bewusst, wenn ich in die Gemeinde gehe? Deswegen, hier in der Geschichte, in der Begebenheit, die uns hier im Johannesevangelium geschildert wird, war offensichtlich eine Diskrepanz vorhanden. Das, was eigentlich sein sollte, dass man in den Tempel geht, um Gott anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen, fand nur noch rein äußerlich statt. Innerlich hat es die Menschen nicht mehr berührt. Eine Diskrepanz, eine Nichtübereinstimmung sozusagen. Und das ist ein Widerspruch. Ich weiß nicht, ob das den Menschen damals aufgefallen war. Dem Herrn Jesus fiel das sofort auf. Der Jesus stellt diese extreme Abweichung fest. Die Abweichung von den ursprünglichen Vorgaben, die Gott seinem Volk gegeben hat und dem, was jetzt hier in Wirklichkeit praktiziert wurde. Der eigentliche Plan oder der eigentliche Wunsch Gottes wurde mit Füßen getreten. Jetzt stellt sich doch die Frage, was hat sich denn geändert im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte? Warum ist es da hingekommen? Sicherlich hat der Herr Jesus als Person, als Persönlichkeit sich nicht verändert. Er hat eine unveränderliche Herrlichkeit. Er ist das Wort Gottes, das Mensch wurde und das unter uns lebte, so beschreibt es Johannes. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen als eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und so, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Der Herr Jesus kann sich nicht ändern. Er bleibt immer der gleiche. Also haben sich offensichtlich die Menschen, beziehungsweise die Menschen, die im Auftrag Gottes unterwegs sind, damals die Juden, die Priester dort und auch das, eigentlich das ganze Volk, haben die sich offensichtlich verändert. Und deshalb immer wieder die Frage an uns, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns beauftragt hat, was Gott uns hinterlassen hat, was Gott sich von uns wünscht. Und wir müssen feststellen, dass auch in der Bibel davon die Rede ist, dass wir als Kinder Gottes ein Tempel sein sollen, ein Tempel für den Herrn. Paulus schreibt das in 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Hier kommt jetzt auf einmal eine ganz persönliche Berührung mit dieser Geschichte hier. An dich, an mich. Ich soll ein Tempel für Gott sein. Und dann geht Paulus sogar noch weiter und sagt, nicht nur du alleine persönlich bist ein Tempel, sondern ihr als Kinder Gottes, die ihr erlöst worden seid von Jesus Christus, die ihr Vergebung eurer Schuld und Sünde erfahren habt, ihr seid gemeinsam auch ein Tempel Gottes. Epheser 2, Vers 20, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Und mit ihm verbunden werdet auch ihr Bausteine in diesen geistlichen Wohnstätte Gottes eingefügt. Merken wir, wie aktuell das wird, dass diese Tempelreinigung, die uns hier in wenigen Sätzen beschrieben wird, dass sie auf einmal uns ganz persönlich betrifft. Ich einmal für mein persönliches Leben, wo ich darauf gefordert bin oder herausgefordert bin, darauf zu achten, dass dieses Gebäude auch geistlich schön bleibt, dem Herrn Jesus in seiner Schönheit oder Herrlichkeit entsprechend. Das ist eine Herausforderung an mich und an mein Leben. Und auf der anderen Seite pflegen wir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen im Tempel, in dem neu zusammengefügten Tempel der Gemeinde sozusagen, wo Gott uns als einzelne Bausteine eingefügt hat. Er aber, der Herr Jesus, der Eckstein ist, also der die Richtung vorgibt. Das macht er nicht, indem er uns gewisse Liturgien gibt für unsere Gottesdienste oder sonst etwas, sondern die haben da ganz viel Freiheit. Aber es gibt auch klare Anweisungen. Und das Beste siehst du natürlich da, wo die ersten Christen das ausgeführt haben. Ja? Wo sie zusammenkamen, um das Wort Gottes zu betrachten, um gemeinsam zu beten, um das Brot zu brechen, um Gemeinschaft zu pflegen. Apostelgeschichte 2, 42. Das sind so die äußeren Rahmenbedingungen, die für Gemeinde als in Anführungsstrichen Tempel gegeben werden im Gotteswort. Aber das wünscht sich der Herr Jesus, dass das in seiner Brautgemeinde, in seinem Tempel sozusagen stattfindet. Und deshalb sind wir herausgefordert, dieser Herrlichkeit nachzufolgen. Und dass dieser Tempel, sowohl ich als persönlicher Tempel des Geistes Gottes, aber wir auch als Gemeinde, auch rein bleiben, sauber bleiben. Es gibt ein anderes Beispiel, wo der Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Der macht uns das deutlich und sagt am Ende, es ist nur notwendig, die Füße immer wieder zu reinigen. Also da, wo Schmutz dran kommt, weil man auf der Erde rumläuft, auf den unbefestigten Straßen rumläuft. Der ganze andere Körper bleibt rein. Das heißt, wenn jetzt im Alltagsleben, egal wie, mal eine Sünde passiert, und ich glaube, das kommt einfach immer wieder, solange wir auf dieser Erde sind, vor in unserem Leben, dann sollten wir den Tempel reinigen, also die Füße waschen. Gott die Schuld bekennen, sagen, Herr, ich habe da wieder versagt, tut mir leid, vergib mir bitte. Und dadurch bleibt es ein heiliger Tempel, das, was der Herr Jesus sich wünscht. Gehen wir einen Schritt weiter, denn die Bibel berichtet hier die weitere Vorgehensweise des Herrn, und zwar recht detailliert, die wir vielleicht gar nicht so direkt von ihm erwartet haben. Ich habe eingangs schon gesagt, dass seine Liebe uns verändern will und dann die Frage gestellt, ist das hier ein Zeichen der Liebe, wie der Herr Jesus hier auftritt? Wie reagiert der Herr Jesus auf diese Missstände, die er dort vorfindet? Und ich finde das äußerst interessant. Und auf den ersten Blick denke ich, boah, der ist aber echt zornig geworden, der Jesus. Vielleicht handelt er auch so aus seiner Emotion heraus, so etwas unüberlegt. Aber ich glaube, nein. Denn selbst als er später vor Pilatus stand, sagte er, ich finde null Schuld, keine Schuld an ihm. Der hat nicht unüberlegt in seinem Leben gehandelt. Da gab es keine Situationen, wo man sagen könnte, oh, das war aber nicht korrekt, was er getan hatte. Also das kann es offensichtlich nicht sein, wie der Jesus sich hier verhält. Er ist nicht der, der emotional aus dem Bauch heraus etwas macht. Natürlich lesen wir hier, er macht sich sogar eine Geisel oder eine Peitsche aus Stricken. Aber da steht nirgendwo, dass er damit die Menschen geschlagen hat. Dass er um sich gewickelt hat damit und die Leute verletzt hat oder so etwas. Er jagt wohl, ohne dass es genau beschrieben wird, Menschen und Tiere aus diesem Tempel raus. Und er sagt, das passt hier nicht hin. Und die Tauben müssen durch die Verkäufer rausgebracht werden. Der lässt sich nicht einfach wegfliegen. Sondern er weiß, wenn so eine Taube wegfliegt, die kommt nie wieder, so ungefähr. Nein, den muss der Verkäufer rausbringen. Nur die toten Münzen sozusagen, die fegt er auf den Boden. Warum macht der Jesus das? Und die Erklärung wird uns ja eigentlich hier gegeben. Er ist der Hausherr. Und die Jünger haben sich daran erinnert, dass der Eifer um sein Haus ihn verzehrt. Das heißt, Gott hat eine Hausordnung auch für den Tempel gegeben und er möchte, dass wir Menschen diese Hausordnung einhalten. In Bezug auf Gemeinde habe ich es eben schon mal so angedeutet, was uns da vorgegeben ist und wo wir ganz viel Spielraum haben, das dann mit einer würdigen Art und Weise zu füllen, um Gott die Ehre zu geben, um ihm Opfer des Lobes und Dankes gemeinsam darzubringen. Aber hier geht es wirklich darum, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist ein Zitat aus Psalm 69. Und da wird die Sicht des Herrn bezüglich Sünde deutlich. Er kann Sünde in keinster Weise tolerieren oder akzeptieren oder stehen lassen. Er tritt als Hausherr auf, er tritt sehr bestimmt auf. Aber es ist kein Auftritt im Zorn oder ein Auftritt in Bosheit, sondern ein Auftritt wirklich in Liebe, wenn man das mal untersucht und drüber nachdenkt. Auch Liebe kann eine strenge Seite haben. Wenn es wirklich darum geht, etwas Unmögliches sozusagen zu korrigieren, dann ist das eine liebevolle Handlung, wenn man darauf aufmerksam macht. Paulus ist ein gutes Beispiel. Der macht das auch im Umgang mit den Geschwistern in den Gemeinden, gerade in der Gemeinde in Korinth. Da wird das deutlich. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern er spricht die Fehler ganz offen, ganz konkret an. Lest zum Beispiel mal 1. Korinther 11. Fängt Paulus zunächst an und lobt sie. Und sagt, in diesem Bereich lobe ich euer Verhalten, euer als Gemeinde, auch wie ihr euch untereinander miteinander verhaltet. Und ab Vers 17 kommt er dann auf die Defizite zu sprechen, wo er dann ganz sagt, in dem Punkt muss ich euch ermahnen. Oder er sagt, laut NEU wird es zum Beispiel übersetzt, ich kann euch aber nicht loben, denn ihr kommt nicht zu eurem Nutzen, sondern zum Schaden zusammen. Also wird er schon ganz deutlich und spricht die Fehler konkret an. Und so macht es der Herr Jesus hier offensichtlich auch. Was war also falsch? Warum musste der Herr Jesus mit diesem Eifer hier auftreten? Nun, es lag offensichtlich in der Motivation der Menschen, die dort zusammengekommen waren. Das waren normale Händler, das waren Kaufleute. Denen ging es ums Geschäft, nicht um die Ehre Gottes. Natürlich wollten sie mit ihrem Geschäft, was sie angeboten haben, den Menschen, die gekommen sind, um Opfer darzubringen, eine Erleichterung geben. Wie gesagt, damit sie die Tiere nicht über hunderte von Kilometern mitschleifen müssen. Ja? Aber im Prinzip ging es denen nur darum, möglichst gutes Geld zu verdienen. Und das kann ich an so einem Tag, wo das Passafest ansteht, am besten machen, weil da kommen so viele Menschen und wahrscheinlich ist der Vorrat an Tieren auch nicht so gut oder so groß. Also steigt der Preis und der persönliche Gewinn. Der persönliche Gewinn, aber nicht der Gewinn für Gott. Und deshalb ist die Motivation hier falsch. Es ist ein kommerzieller Gewinnstreben. Deshalb die Frage, was ist meine Motivation, wenn ich zum Gottesdienst komme? Da geht es natürlich nicht um Kommerzgedanken. Glaube ich nicht. Finde ich keinen Ansatz für. Ja? Aber da gibt es, wie gesagt, so manchmal die Tradition. Oder ich gehe einfach mit, weil meine Eltern das gerne möchten. So war es in meiner Jugendzeit manchmal so. Ja? Da bin ich einfach mitgegangen, ja, sonst hätte es ja Stress zu Hause gegeben. Ja. Oder ja, es gibt verschiedenste andere Dinge. Ich möchte ja den Bruder oder die Schwester unbedingt mal wiedersehen. Ich freue mich, dass der da ist. Dann komme ich jetzt mal in den Gottesdienst, damit wir uns mal ein bisschen austauschen können, ein bisschen quatschen können miteinander. Ja. Gerade nach dem Gottesdienst, wenn es dann noch Kaffee gibt, ist das doch so schön. Also es gibt so verschiedenste Dinge, die gar nicht so verkehrt sein müssen, aber die überhaupt nicht der Hauptpunkt der Motivation sein dürfen. Und andere haben vielleicht so den Gedanken, ah, das gehört ja für einen Christen dazu. Wenn ich sonntags morgens da bin, dann sammle ich Pluspunkte im Himmel. Und dann kriege ich vielleicht einen besseren Platz in der Nähe von Jesus, wenn ich mal da oben bin. Hey, es gibt so viele Möglichkeiten, die mich motivieren können. Zeigt aber dieses Beispiel doch ganz deutlich, darauf kommt es einfach nicht an. Denn es wird hier deutlich, so wie der Johannes hier in seinem Evangelium schreibt, er ist ja ein intelligenter Schreiber bei seinem Evangelium. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Der Johannes ist einer von denjenigen, der zunächst das Ereignis schildert und dann gibt er eine Erklärung anschließend. Eine geistliche Auslegung zu dessen, warum er das aufgeschrieben hat. Und das sehen wir hier in diesem Beispiel ja auch. Seine Jünger erinnerten sich an diese Worte, heißt es dann in Vers 17. Das heißt, das Wort Gottes ist und wird Realität. Es wird eine Glaubenswahrheit. Manchmal dauert es eine gewisse Zeit. Sehen wir zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern, ja, die ganz viel mit dem Herrn Jesus sich ausgetauscht haben, aber irgendwie es nicht kapiert haben. Und erst später, als dann der Herr Jesus bei ihnen beim Abendessen war, auf einmal fiel denen das wie Schuppen von den Augen. Ja. Und so ist das hier bei den Jüngern offensichtlich auch. Da hat es vielleicht sogar noch länger gedauert, bis sie das verstanden haben, was der Jesus dann im Anschluss als Erklärung gibt, warum er diesen Tempel reinigen möchte, weil es sein Tempel ist. Die Juden stellten ihn zunächst zur Rede und sagten, was legitimiert dich, dieses hier zu tun, deinen Auftritt? Wie kannst du das legitimieren? Wo nimmst du dir das Recht her, dass du so handelst? Und man muss feststellen, sie haben keinen Blick für eine geistliche Realität. Obwohl es ja die geistlichen Führer Israels sein sollten, fehlt ihnen der Durchblick. Und sie sind einfach nur noch in dem Festhalten ihrer, ja, Anführungsstrichen, geistlichen Normen beschäftigt. Also in dem Motto, keiner darf irgendein Gesetz in irgendeiner Art und Weise übertreten. dann müsste ja die Frömmigkeit schon letztendlich gewährleistet sein. Das war so die Motivation von den verantwortlichen Menschen dort, die offensichtlich auch im Tempel die Aufsicht hatten. Das heißt, sie hatten festgefahrene Meinungen oder Formen, die ihrer geistlichen Tradition entsprachen. Aber da fehlte das echte Leben dahinter. Tradition mag was Gutes sein. Auch die Bibel fordert uns ja auf, dass wir an die Dinge unserer Väter uns zum Beispiel erinnern und sie vielleicht auch weiterführen, weil unsere Väter manches aus der Bibel entdeckt haben, was vielleicht über Jahrhunderte nicht so praktiziert worden ist oder so. Aber es darf nie zu einer toten Tradition werden, sondern es muss auch da mit Leben gefüllt bleiben. Hier bei den Juden war es offensichtlich nur noch eine tote Tradition. Es ging um Äußerlichkeiten. Und das ist immer ein Zeichen für eine Trägheit, für eine geistliche Trägheit bis hin zum geistlichen Tod. Und das zeigt sich auch daran, dass sie kein Verständnis haben für die Antwort, die der Herr Jesus dann gibt. Der Jesus sagt ihnen, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Diesen Satz haben die Juden gehört und machen ihn später mal zum Vorwurf. Denn dann sagen sie ihm etwas ganz anderes eigentlich. Auch da wieder wird nur ein Wort verdreht. Aber da merken wir, wie wichtig es ist, Gottes Wort genau zu beachten. Der Jesus sagt hier, ihr brecht diesen Tempel ab. Also ihr zerstört diesen Tempel und ich werde ihn aufbauen. Und die Juden werfen ihm hinterher bei der Kreuzigung oder kurz davor in Markus 14, Vers 58, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen. Nein, der Jesus hat es genau andersrum gesagt. Ihr reißt diesen Tempel, ihr zerstört diesen Tempel, aber ich werde ihn wieder aufrichten. Also da merken wir an so einem Punkt auch, wie wichtig es ist. Aber das zeigt, dass die Juden kein Verständnis hatten für die Antwort, die der Jesus ihnen hier gegeben hat. Und deshalb geht Johannes jetzt weiter in die Tiefe. In Vers 21 und 22 kommt sein Kommentar zu dieser ganzen Angelegenheit und er weist darauf hin, dass sein Leib, dass der Jesus hier von seinem Körper, von seiner Gegenwart spricht. Das hatten auch seine Jünger so bisher nicht verstanden. Für sie war das ja auch eine Lebenssituation, diese 3 Jahre, wo sie mit ihm unterwegs waren, die für ihr Leben eine Lebenssituation war, die voll war, die gefüllt war mit wahnsinnig tollen Ereignissen, ja, wo sie viel gelernt haben. Aber die Tiefe dessen, was sie dort erlebt haben, konnten sie noch nicht verstehen. Und deshalb dient diese Lektion dazu, dass auch die Jünger absolutes Vertrauen in die Aussagen Gottes bekommen sollten. Das ist genau das, was Jesus mit dir und mir auch vorhat. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir Botschaften hören, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen oder wie gesagt, wenn wir Predigten hören oder irgendwelche Auslegungen lesen und was auch immer, dann möchte Gott uns vertiefen in die Aussagen, die er uns gibt und unser Vertrauen stärken. Doch auch da müssen wir aufpassen. Denn der Teufel ist, dem gelingt es immer wieder, uns in gewisser Weise auch ein bisschen zu verblenden, indem wir dann wirklich auf einmal nur noch auf die Buchstaben schauen und die Person des Herrn Jesus außer Acht lassen. Es wird uns Christen, die wir sehr ernst meinen, die in Anführungsstrichen evangelikalen Christen, ja oftmals vorgeworfen, dass wir so bibelgläubig, also buchgläubig wären. Ja, natürlich ist die Bibel für uns komplett in allen Dingen Gottes Wort. Und da darf nichts hinzugefügt, aber auch nichts weggenommen werden. Aber dieses Buch erzählt uns von der ersten bis zur letzten Seite etwas über die Person Gottes, über den Herrn Jesus Christus. Und deshalb hängen wir nicht an den Buchstaben, sondern an der Person des Herrn Jesus. Und das ist das, was der Jesus Ihnen hier auch einfach deutlich machen möchte, auch den Jüngern in erster Linie natürlich, aber auch den Menschen aus seiner Umgebung, auch denen, die in Kapernaum, die sich für ihn nicht interessiert hatten, obwohl er dort die ganze Zeit gelebt hatte. Das ist der Unterschied. Hier heißt es in Vers 23, viele glaubten in dieser Zeit an seinen Namen. Und jetzt kommt die Erklärung, weil sie die Wunder sahen, die er getan hat. Also sie waren nur Nachfolger oder Gläubige an den Herrn Jesus aufgrund seiner Popularität. Aufgrund dessen, was er da getan hatte. Das war spektakulär. Das waren Ereignisse, die du dir nicht vorstellen konntest. Das waren wirklich außergewöhnliche Dinge. Also sie waren sozusagen ein Fan von Jesus geworden, ja. So wie heute Sportstars oder Musikstars oder sonst wer irgendwo ganz im Vordergrund steht, weil er einfach ein tolles Lied gesungen hat oder ein klasse Tor geschossen hat oder sonst etwas. Ja, oder die Follower von den Leuten im Internet. Also das sind so persönliche Auftritte vielleicht, die dann gerade eine Begeisterung hervorrufen. Und so war es bei denen damals auch mit Jesus. Aufgrund der Wunder glaubten sie an ihn. Aber der Jesus offenbarte seine Herrlichkeit noch viel tiefer und in besonderer Weise seinen Jüngern gegenüber. Und da heißt es, dass sie an die Person des Herrn Jesus gebunden wurden sozusagen, an die persönliche Beziehung mit ihrem Herrn und Heiland. Und das wird von den Jüngern hier berichtet, dass sie glaubten nämlich an ihn. Also nicht an die Wunder, die er getan hat oder wegen der Wunder, sondern an ihn aufgrund seines Wesens, aufgrund seiner Ausstrahlung, aufgrund der Worte, die er gesprochen hat. Und es ist auch heute, Jesus wird von vielen Menschen anerkannt. Selbst die Moslems erkennen ihn als großen Propheten an. Ja? Er hat eine gewisse Popularität, aber das bringt überhaupt nichts. Das ist toter Glaube. Glaube wird erst lebendig, wenn ich eine tiefe, echte Beziehung mit Jesus Christus eingehe. Wenn ich mich auf ihn einlasse, dann bekommt mein Glaube durch den Herrn Jesus und dadurch, dass ich ja, mich mit ihm austauschen darf, eine tiefe Qualität. Dann wird mein Glaube etwas, was mich auch im Alltag durchträgt. Egal, was meine Lebenssituation vielleicht gerade ist. Und dazu bedarf es immer wieder auch der Korrektur, die der Jesus uns anbietet. Seine Liebe will uns verändern. Das haben wir im Lied am Anfang gesungen. Und das ist das, was, denke ich, gerade auch an diesem Beispiel der Tempelreinigung für uns ganz persönlich so deutlich wird. Es kommt auf meine persönliche Nähe zu meinem Herrn an. Jesus will einfach mehr sein, weil er Gott ist. Er möchte von mir Ehrfurcht und Anerkennung erfahren. Und das darf ich ihm weitergeben. Und dann kommt die Reaktion Jesu auch zu uns rüber. Von den Leuten, die nur an seine Wunder glaubten, heißt es hier, dass der Jesus sich ihnen nicht der Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Und ich habe mir nachgelesen, im Griechischen wird dieses Wort Vertraute unter anderem auch mit Glauben übersetzt. Das heißt, da war keine Beziehung entstanden zwischen diesen Menschen und dem Herrn Jesus. Aber seine Jünger, denen gab er noch weitere Informationen. Mit denen lebte er weiter zusammen. Und da wächst dann der Glaube heraus, den der Herr Jesus sich wünscht. Und das darf dann mein Alltagsleben einfach bestimmen. Und das darf dann eine grundsätzliche Herzenshaltung werden, die mich dann mein Leben lang begleiten will und mir einfach ein erfülltes Leben schenken möchte. Denn das ist das, was der Jesus versprochen hat. Ich gebe ihnen Leben im Überfluss. Das wächst in der Beziehung zu Jesus Christus. Und das wünsche ich jedem von euch und vielleicht auch ganz praktisch jetzt in der neuen Woche. Probiert es. Nehmt Jesus mit, wenn ihr heute nach Hause geht sozusagen. Tauscht euch mit ihm aus über das, was morgen ansteht oder vielleicht sogar heute Nachmittag. Und zieht jeden Abend einfach ein Feedback, wo ihr merkt, da ist Jesus mir an diesem Tag begegnet. Und ich bin überzeugt, jeder von uns kann das erleben. Das, wie gesagt, darf ich euch wünschen. Die Gnade des Herrn sei mit euch.